Nur Golf auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de. Wir schauen auf das zweite Bein der FedEx Cup Playoffs. Wir schauen zum Dell Technologies Championship und zu dem Mann, der auch dieses Turnier gewonnen hat. Der hat nicht nur in der letzten Woche beim Northern Trust gewonnen, sondern jetzt auch die zweite Runde des Playoffs für sich entschieden. Bryson DeChambeau nämlich, der hat sich das Turnier mit minus 16 gesichert. Zwei Schläge vor Justin Rose auf Platz 2 bei minus 14. Cameron Smith, der wurde Dritter mit minus 13. Wir blicken zurück auf dieses Turnier mit unserem Kollegen von golfpost.de, mit Robin Bullitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Malte.
Schön, dass du mal wieder mit dabei bist und ja, dir das Ganze natürlich auch angeguckt hast und vor allen Dingen eben Bryson DeChambeau gesehen hast. Der kam nicht aus der Frontposition nach drei Runden, der war auf Platz 2 nach dem Moving Day, hatte sich da mit minus 12 hinter Abraham Anser bei minus 13 eingerichtet. Ja, und er hat es dann auf der Schlussrunde mit einer 67 geschafft, da vorbeizuziehen. Natürlich auch vom Einbruch von Anser ein bisschen profitiert, aber was hat Bryson DeChambeau selber zu seinem Sieg gesagt? Warum war es für ihn, wie er selber sagt, schwierig? Und was war letztlich der Schlüssel zum Sieg? Wir hören mal rein.
It was difficult. There were, you know, 13, 14, 15, 16 were not easy holes. And you had to execute shots out there when the wind was swirling all day. Again, you know, once I got to the back nine, I just felt like it was swirling again, just like Thursday and Friday. But I was fortunate enough to hit shots in the right place, miss it in the right place and make a couple key clutch putts.
Also er hat gesagt, wenn er Fehler gemacht hat, dann hat er es so in Grenzen gehalten, dass es alles noch ganz gut lief. Ist das aus deiner Sicht, Robin, Glück oder ist das einfach dieser methodische Ansatz und einfach diese Form, die Bryson DeChambeau momentan hat?
Ja, der methodische Ansatz spielt, glaube ich, auf jeden Fall eine Rolle. Wenn wir betrachten, dass der gute Mann natürlich anders an so ein Spiel rangeht als vielleicht als alle anderen im Feld, sage ich mal. Ne? Er denkt sich, er hat einen Gameplan, der vielleicht wesentlich strukturierter und noch ausgeklügelter und noch detaillierter ist, sage ich mal, als der anderen Spieler. Und dementsprechend kalkuliert er natürlich solche Misses auch ein und plant im Endeffekt auch mal mit Fehlschlägen, weil dass die Jungs auch nicht 18 Loch perfekt spielen, ist klar, das wissen die auch. Und wenn du dann deine Fehler, sage ich mal, so kontrolliert verteilen kannst, ja, dann ist es schwer überhaupt, dass jemand ihn im Moment schlägt, weil er natürlich, wie du gerade auch schon gesagt hast, dann natürlich auch noch auf so einer extremen Welle schwimmt im Moment. Ne? Er kommt mit dem Sieg aus der letzten Woche, geht mit einem Schlag Rückstand da rein und zeigt auf der Frontline natürlich dann die volle Attacke erstmal. Da ist zwar ein Bogey mit drin gewesen, aber dennoch hat er ja 5 Birdies gefeuert auf den ersten 9 Löchern. Das zeugt natürlich von Selbstvertrauen ohne Ende im Moment.
Und er hat ja auch im Vorfeld dieses Turniers, in den letzten Wochen im Grunde im Vorfeld der Playoff-Serie im FedEx Cup, einiges geändert, ein bisschen an sich selber rumgeschraubt. Er ist ja sowieso ständig dabei, sich selbst zu optimieren, hat in Sachen Biophysik ein bisschen was gemacht und auch viel am Kopf gearbeitet. Das haben wir ja am Donnerstag hier bei Nur Golf auch schon mal ein bisschen erläutert. Und Bryson DeChambeau hat dann gestern auf der Pressekonferenz da auch nochmal drauf Bezug genommen und vor allen Dingen auch gesagt, dass er ein bisschen was tun musste, weil zum Start in die Saison lief das alles ganz gut. Dann kam so ein kleiner Einbruch, so eine kleine Tiefphase so rund um The Open und danach hat er dann ja was ändern müssen. Wir hören mal rein.
I was still hitting the ball in the fairways, but it wasn't up to my standard. And so I was trying to figure out why it wasn't up to my standard. I'd built something really, really consistent in the beginning of the year and I kind of lost it. I got lucky finding it. And now I'm starting to understand why I was so good in the beginning of the year. And that's kind of a scary thought, I think, you know, for me at least, because it shows what I can do, and especially with the last couple of weeks. It's a good combination.
Scary, aber nicht nur für ihn selber so eine Erkenntnis, sondern eigentlich auch für die Konkurrenz.
Ja, definitiv. Wenn der Mann natürlich, die Fairways trifft, die Grüns trifft und sagt, der muss dann nochmal ein bisschen an sich arbeiten, um das Ganze nochmal auf ein neues Level zu heben und das dann auch noch hinbekommt in dieser beeindruckenden Manier, das ist dann natürlich schon schwer beeindruckend. Ich finde es auch beeindruckend, dass er jetzt diese beiden Turniere nacheinander gewonnen hat. Er hätte das Ganze ja noch ein bisschen mehr abrunden können. Er war ja bei unserem Heimturnier in Deutschland, sage ich mal, auf der European Tour am Start, bei der Porsche und da hat er den Sieg ja auf den letzten Löchern erst so aus der Hand gegeben. Aber auch da, um sein Zitat, um seine Aussage jetzt von der Pressekonferenz mal aufzugleichen, da hat er, glaube ich, mit einer 8 oder einer 9 unter am ersten Tag eröffnet und die alleinige Führung sich geholt. Wir waren danach eigentlich zu einem kurzen Interview verabredet, aber das mussten wir dann leider um 1,5-2 Stunden verschieben, weil er nach seiner 8-9 Unter- und alleiniger Führung doch etwas unzufrieden war und 1,5 Stunden lang auf der Range-Bälle geschlagen hat, nach der Runde. Da sehen wir, das finde ich, zeigt wirklich alles an diesem Jungen. Der ist so akribisch am Arbeiten, und wenn der eine Idee hat, was noch besser werden könnte, dann probiert er die aus, bis es funktioniert. Und wenn sie nicht funktioniert, verwirft er sie wieder und probiert was anderes aus. Weil er hat natürlich wesentlich mehr Ansätze, weil er geht spielerisch an die Sache, aber natürlich auch mit diesem, ja, mit diesen physikalischen Ansätzen. Und so ergeben sich für ihn natürlich zig verschiedene Möglichkeiten und Lösungsansätze. Und da sind wir dann bei dem Punkt, dass es scary werden könnte, wie er sagt, und zwar auch für die anderen.
Also golferisch scary. Du hast mit ihm gesprochen. Was ist er sonst für ein Typ? Wie kommt er für dich persönlich rüber im 1-zu-1-Gespräch?
Er ist wahnsinnig locker. Er ist, wie man sich so ein, ja, wie man sich einen frischen College-Studenten, der gerade frisch vom College kommt und eigentlich noch nicht ganz weg ist vom College, sondern jetzt einfach das tut, was er liebt, dass er das machen darf. Er hat ein Dauergrinsen im Gesicht, ist einfach unglaublich happy, dass er Golf spielen kann und probiert diese Dinge einfach mit einem Grinsen im Gesicht auch aus. Also der hat da wahnsinnig viel Spaß dran, so diese verrückten Sachen, auch für uns verrückte Sachen einfach mal auszuprobieren. Und ich glaube, dass es ihn auch einfach ein kleines bisschen freut, dass die anderen denken, oh, was ist das denn für ein verrückter Typ, was macht er da schon wieder? Ich glaube, dass ihn das auch einfach so ein bisschen antreibt, und um denen halt zu zeigen, Jungs, seht ihr, hier habe ich es geschafft und ihr habt nicht an mich geglaubt.
Und es haben ja viele in seiner Karriere zu Anfang nicht an ihn geglaubt. Sein Vater hat ihn ja auch für diese gleich langen Schläge so ein bisschen verlacht. Der lacht mittlerweile nicht mehr natürlich. Und es haben ihn vor allen Dingen, das hat er auch auf der Pressekonferenz erzählt, einige Colleges aufgrund dieser Ideen, die er da ins Golfspiel einbringen will, dann auch gar nicht mehr zurückgerufen, waren nicht interessiert an seinen Diensten.
Ja, es ist Wahnsinn. Auch einige Tourpros, als er auf die Tour gekommen ist, haben dann auch irgendwie nicht mehr mit ihm gesprochen auf der Range oder so. Ja, alle lagen falsch.
Und
muss man einfach so sagen, weil, also in beeindruckender Manier kann man es den Leuten nicht zeigen.
Ja,
nee. Er wird jetzt bis zur Tour Championship, bis zum großen Finale vom FedEx Cup wieder die Führung innebehalten. Und ja, die Chancen stehen natürlich riesig, dass er auch den FedEx Cup gewinnt. Und das ist natürlich in dem Alter, im zweiten Jahr auf der Tour, ist das schon eine ziemlich große Leistung, meiner Meinung nach. Ja. Und ja, dann brauchen wir nicht darüber sprechen, dass er im nächsten Jahr bei den Majors ganz oben auf dem Zettel steht als Favorit. Und ja, das Einzige, was halt natürlich ärgerlich ist, dass der gute Mann halt unter amerikanischer Flagge an den Start geht und damit Team Amerika jetzt einfach noch einen Spieler hat, der gerade richtig on fire ist und einfach ja richtig, richtig gut spielt. Und ja, dementsprechend sehe ich die Chancen für Team Europa noch ein bisschen geringer, wie ich vorher schon befürchtet hatte.
Du sprichst den Ryder Cup an, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, knapp 3,5 Wochen, dann geht's ja schon los in Paris mit dem Kontinentalvergleich, und wir wissen, was Bryson DeChambeau in so einer kurzen Zeit dann letztlich auch noch verbessern kann, das hat er ja in den letzten Wochen bewiesen und da auch selber gesagt, wo kann er denn noch besser werden, als er das gefragt wurde.
You can always get better. How much? I would say it depends on what I can do in the restrictions of my biomechanics. Okay, so it's all about air tolerances and being able to be less sensitive to air, so that when you do feel like you mess up, it's not going to be that big of a mess up.
Also das sind dann noch weitere Positionen, wo er dann noch dran arbeiten wird. Jetzt weiß man ja, Phil Mickelson ist auch einer, der sehr viel sich Gedanken macht über das, was er macht, wie er spielt, aber Bryson DeChambeau ist da einfach auch wirklich noch eine ganz andere Nummer, noch ein ganz anderes Level, das sind ganz andere Bereiche, du hattest es ja auch schon gesagt, diese physikalischen Elemente eben.
Ja, ich glaube, Bryson DeChambeau, der nimmt das Spiel auseinander, ne? Der nimmt Schlag für Schlag, Eintreffwinkel, Aufschwungwinkel, Durchschwung, Ballkontakt, Ballflug etc. Das nimmt der komplett alles auseinander und setzt es sich so zusammen, wie er glaubt, dass es für ihn am besten funktioniert. Deswegen auch diese One-Length-Lösung, weil er glaubt und offensichtlich es auch funktioniert, dass er damit den bestmöglichen Eintreffwinkel, die bestmöglichen Ballkontakt etc. hinbekommt. Und so nimmt er jeden Teil seines Spiels auseinander, analysiert ihn, versucht ihn zu optimieren und setzt es dann wieder zusammen. Das hat dann etwas länger gedauert. aber hat jetzt funktioniert und es funktioniert in beeindruckender Manier. Phil Mickelson ist dahingehend meiner Meinung nach anders. Ich glaube, dass Phil Mickelson nicht jeden Part des Spiels auseinander nimmt, aber Phil Mickelson ist meiner Meinung nach ein Kopfmensch, der diese Vorstellungskraft hat. Und gerade diese Flopshots etc., dies und das, das hat natürlich mit massiver Vorstellungskraft zu tun. Mhm. Was bei Bryson DeChambeau passiert, ist alles kalkuliert, glaube ich. Da ist viel dabei geplant. Bei Phil Mickelson ist es einfach dieser Touch, dieses Gefühl. Und das unterscheidet die beiden massiv voneinander. Mhm. Aber ich möchte nicht sagen, wen ich für einen besseren Spieler halte, weil ich beide wahnsinnig beeindruckend finde.
Und zum Ryder Cup werden sie ja sehr wahrscheinlich beide mitfahren, denn Phil Mickelson hat ja dann am Sonntag oder am gestrigen Tag, am Montag, es ging ja am Montag zu Ende, am Labor Day in den USA, mit seiner Schlussrunde, mit dieser 63 und 38 Plätze, die es ihnen nach oben gebracht hat, nochmal ein erhebliches Ausrufezeichen gesetzt.
Ja, das ist so ein klassischer Phil Mickelson-Finalsonntag vor der Ryder Cup, vor der Vergabe der Ryder Cup Captain's Picks, würde ich mal sagen. Wenn es drauf ankommt, dann schießt er halt mal die beste Runde im Feld. Ich glaube, die beste Runde der ganzen Woche war es mit Abstand. Und klar, durch seinen Sieg, den er sich diese Saison endlich mal wieder geholt hat, war er sowieso schon im Fokus. Es sind auch viele Junge weiterhin dabei, natürlich im Ryder Cup-Team der Amerikaner, dementsprechend halte ich Phil Mickelson für einen guten Pick, für einen klugen Pick und für einen verdienten Pick meiner Meinung nach, aber auch das ist Dankbarkeit. Also ich glaube, dass er es diesmal auch wirklich verdient hat.
Ja, die 63, das war tatsächlich die beste Runde der Woche. Allerdings schlaggleich mit natürlich Bryson DeChambeau, der wieder am Moving Day, wie schon in der letzten Woche bei der Northern Trust, eine 63 spielt. Also so dieser dritte Tag, der scheint ihm dann tatsächlich zu liegen. Auch das eine Kuriosität bei Bryson DeChambeau in den letzten Wochen. Und wir hatten über Verbesserungen bei ihm gesprochen. Er möchte natürlich noch viel besser werden, aber er möchte besser werden und dafür weniger tun. Wie das funktionieren kann, das versucht er gerade rauszufinden.
There's an idea that I have that I don't know if it's possible, but to work less and get better. That's the goal for me, to be able to work less and get even better than I am now. Not have to work as many hours to get good or get better. You know, instead of working 6 hours to move up a percentage point, you know, you work 1 hour to move up 2 percentage points. That's kind of what I'm trying to figure out.
Glaubst du, das geht? Das wäre ja schon fast sowas wie der Stein der Weisen.
Zunächst einmal halte ich diese Arbeitsmoral für sehr löblich. Ich erkenne mich da ein bisschen selbst wieder in meinem Golfspiel. Größtmöglicher Outcome bei geringstmöglichem Einsatz, sage ich mal. Ich denke, dass es möglich ist, wenn er die richtigen Stellschrauben findet. Und es ist ja total logisch, dass er genau dieses Ziel verfolgt. Weil wenn er es schafft, in 6 Stunden 1% draufzupacken auf sein Spiel, dann ist das, ja, dann ist das natürlich gut, weil dann packt er, was weiß ich nicht, in 18 Stunden 3% drauf. Aber er hat zwischen den Turnieren nicht mehr als 18 Stunden, um zu trainieren, sage ich mal. Und wenn er es dann aber schafft, in einer Stunde 2% draufzupacken, dann ist uns, glaube ich, allen klar, wo der gute Mann dann irgendwann steht. Und ja, dann geht das Ganze richtig durch die Decke. Guter Ansatz, interessanter Ansatz. Ob das in dem Sinne möglich ist und ob er dann auch bereit ist, wirklich radikal Dinge zu ändern, das bleibt abzuwarten.
Das werden wir natürlich verfolgen, dann auch in der neuen Saison. Du hattest die Majors ja schon angesprochen. Wir machen mal eine kurze Pause, sprechen gleich aber noch weiter über das Dell Technologies Championship auf der PGA Tour, das zweite Standbein des FedEx Cups Playoff-Rennens in diesem Jahr.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Zurück bei nurgolf hier auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und unserem Kollegen von golfpost.de, Robin Bulitz. Robin, wenn wir auf Ryder Cup gucken, müssen wir vor allen Dingen dann ja auch mal auf das Team Europe gucken. Du hattest eben schon gesagt, da wird dir ein bisschen Angst und Bange, wenn Bryson DeChambeau, also der Sieger des aktuellen Turniers, dann da mit dabei ist. Aber aus europäischer Sicht können wir sagen, Justin Rose immerhin Platz 2. Auch der hat sich ja mit einem guten Turnier, mit einem kleinen Durchhänger vielleicht am Samstag, da auch wieder in eine gute Position gebracht und auch unterstrichen, dass er auch gut in Form ist und natürlich dann auch eine Führungsrolle im europäischen Ryder Cup Team anstrebt, denn er ist ja einer der erfahrensten.
Ja, ich halte Justin Rose mit Abstand für den besten Spieler im europäischen Ryder Cup Team in diesem Jahr. Das war die letzten Jahre nicht immer so, weil er war immer schon eine Bank. Definitiv. Er hat immer sehr solide Saisons gespielt, aber das Problem ist, dass wir diese Saison einen Rory McIlroy haben, vielleicht einen Henrik Stenson, wenn er einen Captain's Pick kriegt. Die sind natürlich alle nicht so gut drauf. Rory McIlroy hat meiner Meinung nach für seine Verhältnisse eine absolute Seuchensaison gespielt, ohne Sieg. Das ist das ist für einen Spieler seiner Klasse ist es viel zu wenig. Und Justin Rose hat eine wahnsinnig gute Saison gespielt. Also wirklich, wirklich richtig gut. Der Mann gewinnt zu wenig Turniere, da braucht man nicht drüber reden für seine Klasse, aber dennoch ist er wirklich richtig solide und gut wieder dabei. Haut den Ball ein bisschen länger auch als in den letzten ein, zwei Jahren. Da hat er zum Glück noch mal ein bisschen was draufgepackt. Das Ärgerliche jetzt beim Turnier war natürlich die Frontline, da war er irgendwie ein bisschen wild unterwegs. Ansonsten hätte er das meiner Meinung nach auch noch gewinnen können. Ist dann aber jedoch leider Gottes, muss man sagen, wenn man sich die letzten Wochen anguckt, der einzige Hoffnungsschimmer im europäischen Team. Ich hatte natürlich gehofft, so ein Tyrrell Hatton, einen Tommy Fleetwood, dass die vielleicht bei den FedEx Cup Playoffs mal sich ein bisschen ins Rampenlicht spielen. Haben sie auch gemacht. Also Tyrrell Hatton hat natürlich auch eine super Runde geschossen, auch die 63 am zweiten Tag. Tommy Fleetwood, dass der tief schießen kann, hat er auch gezeigt. Aber wenn das natürlich Ausreißer an einem Tag sind, dann ist es natürlich auch, das zeigt natürlich auch, dass die Jungs es richtig gut können, aber es nicht über 4 Tage können. Und das merkt, dann kommt dieses Mentale natürlich schnell ins Spiel, sage ich mal. Da stellt man sich diese mentale Frage. Und die beiden wissen halt beileibe noch nicht, was mental auf sie zukommt, wenn sie im Ryder Cup Team Europa spielen. Weil das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da muss man gucken, ob die beiden zum Beispiel bestehen können. Dass es ein John Rahm zum Beispiel schafft, da zu bestehen, da habe ich überhaupt keine Sorge drum. Der gute Mann ist, dem ist, glaube ich, alles egal. Der spielt da seinen Stiefel runter und wenn er jetzt gerade nicht gut drauf ist, dann wird er da richtig, richtig performen. Auf den freue ich mich wahnsinnig. Aber ich halte halt so Kandidaten Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Alex Noren, Torbjörn Olesen, vielleicht auch. Francesco Molinari hat natürlich schon eine gewisse Erfahrung. Der hat schon ein, zwei gespielt. Halte ich trotzdem für ganz, ganz wackelige Jungs leider. Obwohl, ohne ihnen absprechen zu wollen, dass sie sensationelles Golf spielen können.
Obwohl Olesen natürlich diese Unbekümmertheit hat, dieses freundliche Lächeln, diese doch gewisse Lockerheit, die er jetzt auch vor allen Dingen in den letzten Wochen jetzt auch durch diese Qualifikation zumindest so in Interviews immer rübergebracht hat.
Hast du absolut recht, Torbjörn Olesen ist vom Typ her, vom Charakter her, erscheint er mir ein bisschen wie gemacht für so Matchplay-Spiele. Das einzige Problem ist, dass Torbjörn Olesen, wir müssen uns einfach die letzten 10 Jahre angucken und wir müssen uns dieses Jahr angucken. Torbjörn Olesen ist leistungstechnisch schon definitiv eine Stufe unter den besten 8 der Amerikaner. Also das ist einfach so. Torbjörn Olesen gewinnt und spielt um Siege mit auf Turnieren auf der European Tour. Und auch dort, der hat ein Rolex Series Event gewonnen, aber das war eins der schlecht besetztesten Rolex Series Events und ein schlecht besetztes European Tour Turnier. Da ist die PGA Tour eine ganz andere Hausnummer und dort hat er sich noch nicht durchsetzen können, ohne ihm irgendwas absprechen zu wollen. Ich mag ihn als Typ auch wahnsinnig gerne, aber vom spielerischen Niveau und vom spielerischen Level her ist der definitiv eine Stufe unter den Top-Amerikaner.
Und die Amerikaner haben uns auch bei diesem Turnier, wenn wir mal von wir als Europäer sprechen, ja einiges voraus. Wenn wir einfach mal auf das Leaderboard gucken, dann haben wir den Sieger aus den USA. Wir haben den geteilten vierten Tony Finau, der ja vielleicht ja auch beim Ryder Cup eine Rolle spielt. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Wir haben Dustin Johnson und Bubba Watson auf dem geteilten siebten Platz. Also das ist schon eine wirkliche Bank da vorne. Dann geteilter zwölfter Phil Mickelson, gut. Brooks Koepka auch dabei. Jordan Spieth ist dabei, geteilter zwölfter. Rory McIlroy auch. Für den ging es dann aber auch am Schlusstag, du hast schon gesagt, ein bisschen runter, genauso wie für Tyrrell Hatton, der ja dann auch 10 Plätze nochmal verlor, da eben, was Robin eben sagte, die nervliche Belastung dann irgendwo auch gespürt hat. Aber würdest du sagen, Tony Finau als geteilter Vierter, hat er für dich ja den Captain's Pick jetzt sich endgültig verdient?
Ja, Tony Finau hat meiner Meinung nach den Captain's Pick neben Bryson DeChambeau am meisten und am ehesten verdient. Klar, wir haben über Phil Mickelson gesprochen, dass Tiger den Pick bekommt, das hoffen wir alle, weil wir ihn einfach dort spielen sehen wollen. Aber Tony Finau hat für mich ja eine ziemlich beeindruckende Saison gespielt, muss ich ehrlich sagen. Der gute Mann ist auch erst seit zwei oder drei Jahren auf der Tour. Bisschen später dazugekommen, er ist ja auch schon 29, glaube ich. Und er hat auf jeden Fall drei Top Tens oder drei Top Fünf sogar bei den Majors dieses Jahr. Er hat dieses sensationelle Masters gespielt, wo er sich beim Par-3-Contest einfach mal den Knöchel bricht oder anstaucht, bricht und dann Top 5 finisht. Dann finisht er Top 5 bei der US Open, spielt um den Sieg mit. Gut, bei der Open Championship, ja, Linksgolf liegt ihm im Zweifel dann nicht unbedingt. Da war er trotzdem auch kurz vorne mit dabei. Bei der PGA Championship spielt er sich auch wieder oben mit da rein. Der Mann gibt Vollgas, hat, glaube ich, sonst auch noch so insgesamt 10 Top Tens diese Saison. Also das ist natürlich eine absolut solide Bank. Spielt natürlich auch nicht das Level unbedingt, was ein Koepka, ein Dustin Johnson und so spielen können. Aber der Junge, riesengroß, super Erscheinung, haut eine unglaublich lange Kugel, ist ein super Ballstriker. Ich glaube, dass es keinen im amerikanischen Team gibt, der nicht gerne mit Tony Finau zusammen einen Vierer spielen würde oder einen Bestball oder die Foursomes. Also das ist Wahnsinn. Das ist ein unglaublicher Spielpartner, glaube ich.
Und er ist nicht nur golferisch natürlich eine Bank, er ist, glaube ich, auch ein unheimlich sympathischer Kerl, den man dann auch gerne im Team einfach hat, der auch dafür gute Stimmung einfach sorgen kann.
Da gehe ich auch von aus, ja. Er wirkt, wie gesagt, er ist riesengroß, aber er wirkt wahnsinnig höflich, nett, zuvorkommend und hat dieses bisschen, er kommt ja gebürtig aus Hawaii und dieses bisschen diese Hang-Loose-Attitüde und so, dieses alles so ein bisschen lockerer sehen, aber genau so einen brauchst du. Also Jim Furyk wäre gut beraten, glaube ich, ihn mitzunehmen. Bryson DeChambeau, ja, an Bryson DeChambeau geht kein Weg vorbei, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und dann Phil Mickelson und Tiger, ohne Frage. Ja.
Und dann Tony Finau als Vierter. Tiger, wenn wir über den noch sprechen, geteilter 24. sich letztlich am Schlusstag dann noch ein bisschen nach unten verabschiedet. 8 Plätze ging es da nochmal für ihn runter, weil er eine 71 eben nur gespielt hat. Aber insgesamt, wenn wir mal so auf seine Statistiken da gucken, 10 von 14 Fairways getroffen, 15 von 18 Greens in Regulation. Also das, was so in den letzten Wochen auch immer mal ein Problem war, das funktioniert dann doch wieder so ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Also das Problem von Tiger Woods ist, er hätte letzte Woche nicht spielen dürfen, meiner Meinung nach. Er hat sich jetzt zu viel aufgeladen. Das ist jetzt das vierte Turnier, das er in Folge spielt. Letzte Woche war es, glaube ich, wo Tiger Woods hat Tiger Woods einen Facebook-Post beziehungsweise einen Instagram-Post abgesetzt mit der Message, ich darf wieder chippen. Mhm. Das bedeutet, er durfte in seinem Garten stehen und einen Chip machen mit halbem Schwung. Wir sind jetzt gerade mal ein Jahr weiter und der Mann spielt 4 Turniere nacheinander und gewinnt fast die PGA Championship und wir reden davon über einen Ryder Cup Captain's Pick. Dass der dann nicht unbedingt 4 Turniere in Folge alles zerschießen kann, das war früher der Fall, das ist heute nicht mehr der Fall. Aber dass er das Niveau hat, alles zu zerschießen, wenn er sich vernünftig Ruhe gönnt und seine Kräfte gezielt einsetzt, plant und damit haushaltet, dass das möglich ist, da haben wir einen ungefähren Eindruck von bekommen. Und das sollte er tun. Das war jetzt meiner Meinung nach einfach von ihm eine kleine Fehlentscheidung, da so in die Vollen zu gehen. Aber ja, ein Tiger Woods, der um Majors mitspielt, wenn man den nicht mitnimmt zum Ryder Cup, dann weiß ich auch nicht.
In der Tat. Er ist ja auf jeden Fall als Co-Kapitän, als Vizekapitän mit dabei, aber den wollen wir natürlich spielen sehen. Und das wird natürlich auch dem ganzen Turnier auch in Sachen Einschaltquote, Zuschauerresonanz ja unheimlich noch nach oben verhelfen.
Es ist ohne Frage, der Ryder Cup ist so schon, glaube ich, unter den Top 5 der, ja, der größten Sportevents der Welt, wenn es um Zuschauerzuspruch, Einschaltquoten etc. geht. Wenn Tiger Woods dann dort mitspielt, das steigt dann halt nochmal wirklich bestimmt um 10%, 15%, 20%, weil wir sehen ja, was auf der PGA Tour los ist. Die Amerikaner vergöttern den Mann ja einfach immer noch. Die rasten ja komplett aus, wenn der dann spielt und vorne mit dabei ist und. Und das ist schön. Das gefällt mir und das möchte ich gerne sehen. Und ich möchte ihn spielen sehen, einfach aus Grund dessen, dass ich ihn spielen sehen möchte. Ich habe ihn auf einer Proberunde bei der Open Championship dieses Jahr gesehen. Die hat er leider nach 9 Loch dann beendet. Aber ihn im Wettkampf spielen zu sehen, ja, dann könnte ich sagen, jetzt habe ich alles gesehen.
Ja, und das sprichst du auch an, ihr von Golfpost, ihr seid vor Ort, also du und Tobi, ihr seid vor Ort, werdet den Ryder Cup von dort auch direkt covern.
Ganz genau, wir werden den Ryder Cup von vor Ort covern, rund um die Uhr. Wir bieten natürlich wieder einen Live-Ticker an zu allen Matches. Im Überblick, wir versorgen die Leute natürlich mit Rundenberichten, Informationen zu den einzelnen Matches direkt mit dem letzten Putt. Und geben sonst auch im Live-Ticker Social-Media-Einblicke etc., bieten die besten Fotos an. Aber natürlich werden wir euch auch die besten Stimmen liefern, beziehungsweise versuchen, alle Stimmen zu liefern von den Spielern, von den Co-Captains und so. Und sicherlich auch mit dir, Malte, abends, wenn der Tag dann in den Büchern ist, werden wir auch mit dir zusammen einen kleinen Rückblick auf jeden Fall wagen und bei euch bei meinem Sportradio definitiv ein bisschen talken dazu.
Da freuen wir uns schon sehr drauf auf den Ryder Cup und dann eben eure Stimmen von vor Ort zu hören und eure direkten Einschätzungen vom Platz aus dem Le Golf National dann zu hören. Ryder Cup in knapp 3,5 Wochen geht's ja dann auch schon los. Wir bereiten euch natürlich dann im Vorfeld auch hier noch akustisch auf dieses Event vor. Wir müssen noch über einen Mann bei der Dell Technologies Championship sprechen, über Abraham Anser, den Mexikaner, der ja nach 3 Runden noch vorne gelegen hat, der am Ende dank der 73 am Sonntag oder am Schlusstag, es war ja der Montag, das muss man immer wieder dazu sagen, das ist ja das einzige Turnier, was da so ein bisschen aus der Reihe tanzt, der eben am Montag diese 73 gespielt hat. Anser, auch einer, der immer mal wieder oben mitmischt, dem aber noch so die Nervenstärke fehlt, um sowas auch zu Ende zu bringen?
Ja, dem noch so die Nervenstärke fehlt. Das noch ist das Problem, weil ich glaube, das ist jetzt das dritte oder vierte Mal schon, dass du, dass er da oben irgendwie mit drin ist und dann am Finaltag wirklich so, ja, ziemlich untergegangen ist, was mich, ärgert für ihn, sage ich mal, ne? Ist auch ein sympathischer Kerl, junger Bursche, der da oben einfach mal reinkommt und diese Phalanx der Amerikaner auch mal durchbricht und, ja, der muss seinen Kopf beisammen bekommen, weil die Frontline alles gut. Er geht, glaube ich, geteilt von der Frontline runter in geteilter Führung mit DeChambeau. Und auf der Backline hat DeChambeau dann gar nicht mal so beeindruckendes Golf gespielt, sondern, glaube ich, was hat er auf der Backline gespielt? Ich meine, Even hat DeChambeau auf der Backline gespielt, aber Anser, den hat's dann natürlich richtig zerlegt dort. Und da muss er sein Spiel einfach schlichtweg beisammen bekommen. Und ja, es ist schwer, vielleicht sollte er sich da, ja, sage ich mal, mit einem Mentalcoach oder ich weiß nicht, ob er einen hat, gut, das will ich jetzt nicht behaupten, aber da muss er dann vielleicht mal ein bisschen in sich gehen und mit Experten, Freunden etc. zusammenarbeiten, weil solche Situationen kann man natürlich nicht trainieren.
Nee, das sind Ausnahmesituationen, genau. Das muss man wirklich dann vor Ort am eigenen Beispiel dann erlebt haben und dann diese Erkenntnisse letztlich daraus dann ja vielleicht wirklich mit dem Mentalcoach mal besprechen, um da auch Strategien einfach zu entwickeln, wie dann auch die Nerven letztlich in den Griff zu kriegen sind.
Ja, definitiv. Aber dass er das Zeug hat, da um den Sieg mitzuspielen, da brauchen wir nicht drüber reden. Also wir haben ihn jetzt, glaube ich, 3-4 Mal schon gesehen, oben mit dabei. Und das auch immer, interessanterweise, bei Turnieren, nicht bei Kleckerturnieren, sondern immer bei großen, hochdotierten Turnieren, dass der Mann extrem viel Talent hat, bin ich mir sicher. Und er wird natürlich, also ich gehe davon aus, dass er definitiv ein PGA-Tour-Turnier gewinnen wird.
Das ist letztlich dann nur wirklich eine Frage der Zeit, das denke ich auch. Der 27-Jährige ist ja auch erst seit 2016 auf der Tour mit dabei. Genau. Der lernt noch, der tankt Erfahrung und dann eben auch solche Situationen. Wir werden den Weg von ihm sicherlich weiter verfolgen. Wir werden ihn noch einige Male in ähnlicher Situation bestimmt erleben können. Lass uns, weil wir über Ryder Cup gesprochen haben, zum Abschluss nochmal kurz auf das European Tour Team eingehen. Morgen wird Thomas Björn, beziehungsweise ja Mittwoch, morgen wird Thomas Björn dann seine Picks bekannt geben. Bei euch im Live-Ticker kann man das Ganze verfolgen auf golfpost.de. Was glaubst du denn? Wen wird er da nominieren?
Also, das ist eine gute Frage. Wir haben das natürlich auch bei uns, sage ich mal, angeteasert, angetickert und den Leuten eben die Leute informiert, dass bei uns der Live-Ticker Mittwoch dazu läuft und haben natürlich dort auch unsere User, sage ich mal, gefragt, wen sie vermuten. Ich habe ganz oft den Namen Stenson gelesen, ganz oft den Namen Garcia gelesen. Dass es ein Henrik Stenson wird, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Es ist Justin Rose in dieser Form, wenn man dem einen Henrik Stenson zur Seite stellt, dann haben wir gegen Jordan Spieth und Patrick Reed, die natürlich auch sehr gut zusammen harmonieren, haben wir wenigstens schon mal in den Vierern jemanden, der dagegen halten kann. Dementsprechend ist ein Henrik Stenson für mich eine sichere Bank für einen Captain's Pick, einfach aufgrund der Erfahrung. Und er hat verhältnismäßig nicht so schlecht gespielt wie Sergio Garcia. Wenn ich Sergio Garcia lese, dann kriege ich wirklich, dann kriege ich Kopfzerbrechen, muss ich sagen. Weil Sergio Garcia, wenn wir uns die Ergebnisse angucken, der hat seit seinem Masters-Sieg so viele Cuts verpasst, wie er vorher noch nie verpasst hat, glaube ich. Spielt wirklich kein gutes Golf. Und den dann in den Ryder Cup mit reinzuwerfen, in so einer Situation, wenn man eigentlich weiß, dass sein Fokus sich ein bisschen verschoben hat. Er ist Vater geworden, geheiratet, hat seinen Major endlich gewonnen. Ich will es ihm überhaupt nicht verübeln. Ich kann vollkommen verstehen, dass sein Fokus gerade woanders liegt. Aber ob er dann ins Ryder Cup Team gehört, das ist die Frage. Die andere Sache ist natürlich, die Europa hat so viele Rookies wie noch nie zuvor. Ich glaube, es sind mit Olesen, Noren, Rahm, Fleetwood, Hatton, das sind schon mal fünf oder sechs Rookies hat Europa im Team. Dementsprechend sage ich, ich würde Stenson in den Ryder Cup holen, ich würde Paul Casey in den Ryder Cup, ich würde Paul Casey ins Team holen, ich würde Thomas Peters ins Team holen. Und jetzt mache ich mich bei allen wirklich extrem unbeliebt. Ich würde Martin Keimer ins Team holen.
Tatsächlich. Was spricht für Keimer, was gegen Garcia spricht?
Martin Keimer hat diese Saison fast ein Turnier gewonnen.
Okay, das stimmt. Das hat er Sergio Garcia
nicht. Das hat Sergio Garcia nicht.
Das stimmt.
Ja, aber Malte, sag mir doch mal, wer von den Jungs mit Ryder Cup-Erfahrung dir einfällt, der im Moment
Polter.
Ja, in das Team.
Ian Poulter.
Ja, sorry, ich habe Ian Poulter komplett vergessen. Natürlich Ian Poulter.
Oh, deshalb, ich wunderte mich schon, wo bleibt Ian Poulter?
Poulter habe ich schon eingeklebt im Kopf in dieses Team.
Mr. Ryder Cup.
Ja, weil über den ständig komplett vergessen. Der ist für mich schon im Team. Ja. Wir müssen drei Picks vergeben, weil eine ist definitiv schon an Ian Poulter vergeben, ohne Frage.
Dann musst du aber bei Stenson, Keimer und wer war der
Dritte? Ja, dann fällt Martin Keimer doch hinten runter, das tut mir leid.
Hart, weil das wäre auch eine harte Entscheidung. Es wurde ja diskutiert tatsächlich, denn jetzt bei der Made in Denmark hatte sich Thomas Björn ja Martin Keimer mit in seinen Flight geholt, zusammen mit Eddie Pepperell. Da wurde ja spekuliert, will er beide beobachten oder, weil er mit Keimer ja auch beim Essen war, ist Keimer vielleicht auch noch einer, der möglicherweise noch als Vice-Captain noch nachnominiert wird?
Ich weiß nicht, ob Martin Keimer als Vice-Captain nachnominiert wird. Ich glaube nicht, dass er spielen wird. Also du hast recht, Ian Poulter hat natürlich vergessen, dass er ihn schon dass er schon eingebucht ist. Aber Martin Keimer wird, ich bin mir fast sicher, dass Martin Keimer in irgendeiner Form eine Rolle in Paris zugedacht wird. Für das europäische Team. Weil Martin Keimer massiv für den Ryder Cup brennt. Er hat es immer und immer wieder erwähnt, dass dieses Event für ihn das Größte ist. dieser Putt, das gibt ihm so viel. Er sagt, das ist einer der schönsten sportlichen Momente seines ganzen Lebens, dieser Putt. Und der Mann hat 2 Major-Turniere gewonnen. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Und er bewertet trotzdem diesen Moment als einmalig und sensationell und das Beste, was er bis jetzt erlebt hat. Diese Erfahrung, diese Passion, dieses Brennen dafür weiterzugeben, das kann schon nicht verkehrt sein. Dementsprechend glaube ich, dass ihm in irgendeiner Form eine Rolle zugedacht wird. Und wir haben Henrik Stenson, Ian Poulter, Thomas Peters, Paul Casey.
Also,
was für jemanden wie zum Beispiel Matt Wallace natürlich extrem schade ist. Matt Wallace spielt großartiges Golf, gewinnt die Made in Denmark, gewinnt die BMW International Open und hat dieses Jahr, glaube ich, noch ein Turnier gewonnen.
Ja, die Hero Indian Open hat er noch gewonnen.
Richtig. Das sind 3 Turniere, bei denen allen dreien das Starterfeld wirklich schlecht war. Das klingt hart, aber European Tour Starterfelder werden schlechter und schlechter und schlechter, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und die waren wirklich schlecht. Und es ist dann ärgerlich für ihn natürlich, weil er es eigentlich leistungstechnisch grundsätzlich verdient hat, weil er gutes Golf spielt und Turniere gewinnt. Aber er ist dann der nächste Rookie im Team. Und ich weiß nicht, ob das funktionieren kann gegen wirklich das beste amerikanische Team der letzten 20 Jahre.
Nur mit Rookies wirst du da auf jeden Fall nicht bestehen können. Das haben wir ja, diese Nervenbelastung haben wir ja schon besprochen. Und wenn wir da wirklich nochmal auf Matt Wallace gucken, also es schlägt sich ja auch in seinem Saisonresultat nieder. Er ist trotz 3 Turniersiegen mal gerade in den Top 20 im Race to Dubai. Also Wahnsinn. Das rückt das Ganze dann natürlich auch nochmal tatsächlich.
Das ist totaler Wahnsinn, dass man mit 3 Turniersiegen im Race to Dubai auf Rang 20 sein kann. Da siehst du diesen Leistungsabfall der Turniere und es gibt, Patrick Reed zum Beispiel ist im Race to Dubai, glaube ich, immer noch in den Top 10, weil er das Masters gewonnen hat.
Ja.
Da sehen wir einfach, dass es da irgendwie ein Problem gibt, aber das können wir irgendwann anderes mal debattieren, dass die European Tour inzwischen zu einer absoluten Satellite Tour der PGA Tour verkommt.
Ist leider wirklich der Bedeutungsverlust immens. Der letzte auf der European Tour, der übrigens mit 3 Siegen nicht ins Ryder Cup Team nominiert wurde, das war Johan Edfors 2006. Also das ist schon ein bisschen länger her und da war das Standing noch ein bisschen besser. Wir werden Ryder Cup und alles rund um Golf natürlich weiter abdecken hier bei nur Golf auf meinsportradio.de. Ihr könnt alles auch nachlesen bei den Kollegen von golfpost.de. Dazu jede Menge Features, interessante Geschichten aus der Welt des Sports, nicht nur das aktuelle Geschichten aus der Welt des Golfsports, nicht nur das aktuelle Turniergeschehen bei Robin Bulitz und seinen Kollegen. Robin, vielen Dank für heute.
Prima. Vielen Dank, Malte.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.